Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder Stefan Wolpert. Und zum Abschluss unseres Blogs über Hörstörungen haben wir heute auch wieder einen Gast bei uns. Und das ist kein geringerer als der ärztliche Direktor der hiesigen HNO-Klinik hier in Tübingen, Professor Löwenheim. Hallo Stefan, hallo Professor Löwenheim.
Freut mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, hallo Tobias, hallo Professor Löwenheim. Das ist ja wirklich toll, dass es heute klappt. Wie immer haben wir einen kleinen turbulenten Einstieg in den Tag gehabt und jetzt können wir ganz in Ruhe eine Stunde nur über ein Thema sprechen, für das hier mindestens zwei Personen im Raum richtig brennen. Und wie du schon erwähnt hattest, haben wir jetzt ja mehrere Folgen über Hörstörungen gesprochen, also Schallempfindungsschwierigkeit, nicht Schallleitungsschwierigkeit, und haben jetzt eigentlich schon im Prinzip alle Themen beleuchtet, vor allem was die Hörrehabilitation angeht. Und ja, jetzt wollen wir die Brücke zur Forschung schlagen und eben die Themen besprechen, die eigentlich in keinem Lehrbuch drinstehen und wo wir hier mit Professor Löwenheim eben eine weltweit bekannten Experten haben.
Okay, also die Patienten, über die wir gesprochen haben, haben wir quasi eins gemeinsam. Sie haben alle einen Hörverlust. Das Symptom ist für alle recht gleich, aber der Grund für den Hörverlust, der kann ja ganz unterschiedlich sein. Und da haben wir zum einen wahrscheinlich das größte Patientenkollektiv, das initial normalhörig war und dann im Laufe des Lebens eben meist altersbedingt einen Hörverlust entwickelt hat.
Genau, also das ist mit Abstand die größte Gruppe. Dann gibt es aber noch ganz viele andere Gruppen, zum Beispiel Patienten, die einen Unfall hatten, die eine medikamentöse Behandlung hatten, eine Chemotherapie, ja, oder eben eine akute Lärmexposition. Und dann haben wir natürlich noch eine ganz besondere Gruppe, die eben einen angeborenen Hörverlust haben oder auch nur einen einseitigen Hörverlust.
Bei all diesen Patienten ist dann nochmal die Ausprägung des Hörverlusts auch variabel. Und ich glaube, damit wird recht schnell klar, dass es doch ein relativ breites Spektrum ist. Und dass es für dieses breite Spektrum nicht nur einen therapeutischen Ansatz geben kann, der für alle Patienten mit Hörverlust gleichermaßen passt. Bei Hörverlust quasi nicht one size oder one drug fits all.
Okay, also um das Ganze ein bisschen plastischer zu gestalten und vielleicht besser für Studenten auch greifbar zu machen, sollten wir vielleicht einfach mal so typische Situationen aufgreifen und vielleicht einen Fall besprechen. Also wir haben jetzt hier einen Patienten, der, sagen wir mal, Ende 70 ist und einen chronischen Hörverlust hat. Was wären jetzt, also sagen wir mal, der ist Hörgeräte versorgt und das Hörgerät kommt so langsam an die Grenze. Wir haben in der letzten Folge schon ausführlich besprochen, was es dann für Optionen gibt. Was wären jetzt im Thema Regenerierung, Transdifferenzierung, was wären für den jetzt grundsätzlich therapeutische Ansätze, wenn man da jetzt wissenschaftlich rangeht?
Ja, zunächst nochmal, das Thema Schwerhörigkeit hat natürlich eine tatsächlich immense Bedeutung. Nochmal vielleicht in Ergänzung zur Einleitung. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat vor wenigen Jahren einen Weltbericht oder World Report on Hearing Loss herausgebracht. Weltweit sind 1,5 Milliarden Menschen von Schwerhörigkeit betroffen. Wir erwarten leider, dass diese Zahlen weiter ansteigen. Im Jahr 2040 werden es 2,5 Milliarden Menschen sein, die hier von Schwerhörigkeit betroffen sind. Damit sind 20% der Weltbevölkerung betroffen. Das ist in Deutschland auch ganz genauso. Das heißt, wir haben hier über 16 Millionen Schwerhörige in Deutschland. Und damit ist Schwerhörigkeit unter den drei häufigsten chronischen Erkrankungen der Menschheit überhaupt. Bei den über 70-Jährigen, und das ist ja der Fall, den Sie hier ansprachen, ist es die häufigste chronische Erkrankung der Menschheit und hat enorme soziale, aber auch gesundheitsökonomische Auswirkungen. Insofern ist der geschilderte Fall nicht irgendein Einzelfall, sondern eben eine sehr, sehr häufige Situation, mit der wir hier konfrontiert sind. Und der genannte Patient ist ja auch jetzt einer, der möglicherweise schon einen mittel- bis hochgradigen Hörverlust hat. Das heißt, er ist an der Grenze zur Indikation für ein Cochlea-Implantat. Die Hörgeräte können kein ausreichendes Sprachverständnis mehr sicherstellen. Und das ist insofern eine ganz gefährliche Situation, weil diese Patienten eben eine erhöhte Höranstrengung haben. Und wir wissen aus epidemiologischen Untersuchungen, dass das Risiko für kognitiven Verlust und für Demenz bei Patienten mit Schwerhörigkeit bis zu fünffach erhöht ist. Da gibt es unterschiedliche Hypothesen und Theorien, warum das der Fall sein könnte. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Höranstrengung natürlich dazu führt, dass andere Funktionen, kognitive Funktionen eingeschränkt werden, zum Beispiel Gedächtnisfunktionen, und die Patienten dann eben ein erhöhtes Risiko haben, kognitive Verluste und bis hin zur Demenz zu erleiden. Das heißt also, wenn wir diese Patienten nicht in eine adäquate Therapie überführen, dann droht eben diese Folgeerkrankung von Schwerhörigkeit. Das heißt, die Bedeutung von Schwerhörigkeit reicht weit über den Kommunikationsverlust hinaus. Und Schwerhörigkeit ist tatsächlich das größte beeinflussbare Risiko für Demenz. Das ist in mehreren Lancet-Studien bestätigt worden.
Ja, das eine Thema zum Hörgerät ist etwas, was wir, glaube ich, in den letzten Folgen nie besprochen haben. Es gibt ein Problem auch mit Hörgeräten, obwohl sie im Moment ein Segen sind, dass die meisten Hörgeräte gar nicht benutzt werden, sondern einfach auch in Nachttischchen sozusagen in der Schublade liegen. Und das wäre möglicherweise auch ein weiterer Vorteil einer, sagen wir mal, dauerhaften Therapie des Hörens, dass halt so einen großen Impact auf die auf das Leben der Patienten hat.
Ja, das ist natürlich eine grundsätzliche Problematik, dass wir für die Schwierigkeit ja leider keine kausalen Therapien im Moment zur Verfügung haben. Wir haben diese drei grundsätzlichen Therapiesäulen. Davon sind zwei gut ausgereift. Die dritte befindet sich eben in Entwicklung. Darüber werden wir jetzt dann gleich sprechen. Also die erste Therapiesäule, die eigentlich seit den Hörrohren von Beethoven spätestens existiert, ist eben die mechanische. Das heißt, wir versuchen, Schall zu verstärken und damit Hörverluste auszugleichen. Diese Art mechanischer Verstärkung ist interessanterweise immer noch in Weiterentwicklung. Das ist also nicht so, dass das eine Sackgasse wäre, die irgendwann im 19. oder 20. Jahrhundert endete, sondern die ist tatsächlich auch jetzt im 21. Jahrhundert in der Technologieentwicklung immer noch voranschreitend. Also wir haben mittlerweile sogenannte aktive Mittelohrimplantate, oder wir haben Hörlinsen, die vibratorisch auf das Trommelfell aufgesetzt werden und auf die Art und Weise den Schall sehr effizienter übertragen, als eben das bei konventionellen Hörgeräten mit der Applikation von Lautsprechern in den Gehörgang der Fall ist. Also auch da gibt es noch weitere Verbesserungen, aber egal wie ausgereift die Hörgerätetechnologie sein mag, sie sind in der Lage, den Schall zu verstärken. Aber den Verlust von Sinneszellen können sie eben nur begrenzt ausgleichen. Man muss sich so vorstellen, dass das Innenohr zwei Funktionen hat. Einerseits die Verstärkung des Schalls, und zwar ganz erheblich um 50 dB. Das ist im Wesentlichen eine Funktion der sogenannten äußeren H-Sinneszellen, die als Verstärker wirken. Gleichzeitig haben diese gleichen Zellen aber auch die Funktion, die Frequenzselektivität im Innenohr zu verbessern. Und das ist nur eine Funktion, die kann durch eine externe mechanische Verstärkung leider nicht wiederhergestellt werden. Wir sind immer darauf angewiesen, dass eine gewisse Anzahl von Sinneszellen im Innenohr noch funktionsfähig ist, damit Hörgeräte überhaupt wirken können. Je geringer die Anzahl der Sinneszellen, desto weniger können mechanische Verstärkungshilfen helfen. Also da kommen wir an ein natürlich ist biologische Limitation für diese mechanischen Hörhilfen.
Das heißt, wenn wir jetzt uns wünschen könnten, wir hätten das Hörgerät aus der Spritze und wir können das Innenohr wieder gangbar machen, dann gäbe es theoretisch ja den Ansatz, wir hatten mal funktionsfähige Zellen, die im Laufe des Lebens zugrunde gegangen sind. Das heißt, ich könnte versuchen, diese Zellen wiederzubeleben oder ich könnte sie austauschen. Was ist da der Ansatz, der bisher verfolgt worden ist? Was ist der vielversprechendste Ansatz? Was meinen Sie?
Ja, also grundsätzlich vielleicht, um das noch zu ergänzen, wir sprachen ja von den drei Säulen. Also es war einerseits jetzt hier mechanisch. Dann haben wir die zweite Säule, das war elektrisch. Das ist ja im Rahmen vom Podcast hier auch schon dargestellt worden. Das heißt, da umgehen wir dann eigentlich die Sinneszellen und stimulieren direkt die Nervenzellen. Und der dritte Ansatz ist eben biologisch. Und das ist ja heute hier das Thema. Und in diesem biologischen Ansatz gibt es auch wieder drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist eine pharmakologische. Das heißt, ich versuche das Innenohr pharmakologischer Art und Weise funktionell zu beeinflussen. Der zweite Ansatz ist gentherapeutisch. Das heißt, ich kann versuchen, bei genetischen Schwerhörigkeiten, und das ist zumindest bei Kindern zu 80% die Ursache für Schwerhörigkeit, bei Erwachsenen möglicherweise bis zu 50% die Ursache, kann ich eben ein defektes Gen durch eine Genersatztherapie zum Beispiel ersetzen. Und die dritte Möglichkeit ist eine Zelltherapie. Das heißt, ich kann versuchen, Zellen in das Innenohr einzubringen, dort zu integrieren und auf die Art und Weise die Funktion des Hörens wiederherzustellen. Also das sind so die drei Ansätze, die heutzutage alle bereits in klinischen Prüfungen sind. Das ist jetzt anders als vor 10 Jahren. Da haben wir so aus dem Blickwinkel der Forschung darüber gemutmaßt, wann das dann jetzt vielleicht bald mal der Fall sein würde, dass diese Technologien beim Menschen zur Anwendung kommen. Und da haben wir wirklich einen Quantensprung jetzt in den letzten 10 Jahren erlebt, dass wir tatsächlich in der Translation jetzt in klinischen Prüfungen sind und all diese Ansätze erprobt werden. Das macht es natürlich interessant, weil wir natürlich dann erwarten dürfen, dass nicht alle, aber doch einige dieser Technologien dann tatsächlich auch eine Zulassung erhalten und uns dann als Regeltherapien zur Verfügung stehen werden in der Zukunft.
Ja, das ist ganz interessant. Ich darf das hier, glaube ich, sagen. Wir haben ja, glaube ich, die erste quasi Studie gemacht, die hier mit pharmakologischen Ansatz versucht hat, genau diesen Patienten zu behandeln. Und das ist gar nicht so einfach, so eine Studie zum Laufen zu bringen, weil es ja gar kein Maß gab, wie man eine Hörverbesserung zum Beispiel misst. Da gibt es Fragestellungen, wie bringt man die Medikamente bei den Patienten ins Ohr ein. Das sind Dinge, über die wir heute noch sprechen werden. Und dann auch, was ist eigentlich eine signifikante Hörverbesserung? Auch dazu gibt es keine Vordaten. Und das sind alles Themen, die neben der quasi der eigentlichen medizinischen Verbesserung des Hörens eben auch im Raum stehen. Und die diese Zeit jetzt so spannend machen, weil wir eben jetzt auch sehen, mittlerweile greifen dann diese Therapien teilweise wirklich gut. Und das ist schon erstaunlich. Also als ich hier angefangen habe in der Klinik, habe ich gar nicht gedacht, dass ich das innerhalb der nächsten 20 Jahre noch erleben werde. Gut, vielleicht sprechen wir mal über die erste Säule. Das heißt eine pharmakologische Therapie. Genau, wie sieht es da im Moment aus? Wie ist der Stand und was sind da so die Hürden?
Ja, zunächst mal ist das Innenohr, obwohl wie erwähnt, die häufigste chronische Erkrankung bei über 70-Jährigen bisher noch nicht in der pharmakologischen Entwicklung wirklich vertreten gewesen in der Vergangenheit. Wenn ich in der roten Liste Schlagwörter wie Diagnosen, Diabetes oder Herzerkrankung eingebe, dann finde ich dort Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte pharmakologische Wirkstoffe, Medikamente, zugelassene Medikamente, die für diese Erkrankungen eingesetzt werden können. Wenn ich den Begriff Schwerhörigkeit eingebe, dann ist das Resultat null. Das heißt, obwohl eine der häufigsten chronischen Erkrankungen bisher keine pharmakologische Entwicklung. Woran liegt das zunächst mal? Eigentlich müsste das ja für die Pharmaindustrie eigentlich ein attraktiver Markt sein, weil so viele Menschen betroffen sind. Und man sollte meinen, dass man sich darum bereits bemüht hat. Aber das Innenohr ist eben für die Forschung und auch für die klinische Prüfung ein sehr schwer zugängliches Organ. Wir haben kaum Kenntnisse über die Pathologie des Innenohrs. Wir können keine Biopsie aus dem Innenohr entnehmen. Wir können Untersuchungen, wenn überhaupt, nur postmortem durchführen. Das ist sehr, sehr aufwendig und die Kenntnisse sind dort zumindest eingeschränkt, was die Pathophysiologie des Innenohrs angeht. Dann ist die Anzahl der Zellen im Innenohr sehr begrenzt. Wir haben nur 15.000 Sinneszellen und wie gesagt, ich kann diese Sinneszellen ja nicht aus dem Innenohr gewinnen und dann in entsprechende In-vitro-Experimente übertragen. Das heißt, ich muss hier auf Tiermodelle ausweichen, aufwendige In-vivo-Untersuchungen machen. Das ist sehr langsam und sehr begrenzt, auch nur möglich sehr aufwendig. Und die Aufarbeitung dieser Innenohren histologisch und physiologisch ist auch ausgesprochen aufwendig im Vergleich zu anderen Organen. Auch zum Beispiel im Vergleich zum Auge. Also das ist so eine grundsätzliche Barriere, die hier Forschungsarbeiten gestellt wird. Das mag ein Grund sein. Die nächste Problematik ist der Zugang zum Innenohr. Wie kann ich Wirkstoffe applizieren? Jetzt ist das Innenohr in etwa so groß wie eine Kaffeebohne und wenn ich jetzt systemisch einen Wirkstoff appliziere, wie gelangt dieser Wirkstoff dann selektiv in das Innenohr? Wir haben da auch ähnlich wie beim Gehirn, da gibt es ja die Blut-Hirn-Schranke, es gibt auch eine Blut-Innenohr-Schranke. Wie bekomme ich Wirkstoffe, die ich systemisch verabreiche, dann selektiv in dieses sehr, sehr kleine Organ? Da gibt es bisher ganz wenige Wirkstoffe, von denen wir überhaupt wissen, dass sie im Innenohr ankommen können. Das heißt, ich bin auf eine lokale Therapie angewiesen, in den meisten Fällen. Und da ist es eben auch leider wieder so, dass das Innenohr ja tief im Felsenbein liegt und nur sehr eingeschränkt zugänglich ist. Ich brauche hier also auf jeden Fall, um das Innenohr direkt zu erreichen, bräuchte ich einen chirurgischen Zugang. Im Moment behilft man sich so etwas damit, dass man Medikamente ins Mittelohr appliziert und dann hofft, dass sie von dort in das Innenohr diffundieren. Diese Technologie unterliegt aber wiederum einer hohen Variabilität. Das heißt, bei manchen Patienten erreiche ich notwendige Wirkstoffkonzentrationen, bei anderen Patienten erreiche ich die möglicherweise nicht, sodass also auch die Applikation von Wirkstoffen auch ein Problem für die Behandlung von Schwerhörigkeit ist.
Ist aber aktuell der am häufigsten gewählte Ansatz in diesen Studien, muss man sagen, ne? Weil natürlich die Hürde für die Patienten niedriger ist und weil natürlich auch das Risiko am geringsten ist.
Richtig. Also die transtympanale operative Medikamentenapplikation, analog zum Auge, wo ich ja auch eine operative Medikamentenapplikation bereits durchführe, ist beim Innenohr durchaus etabliert. Das hat sich zum Beispiel mit Kortikoiden als individuelle Heilbehandlung so etabliert. Das wird jetzt eben auf andere pharmakologische Wirkstoffe übertragen. Inwieweit das auf Dauer tatsächlich tragfähig ist und die Technologie bleibt, bleibt abzuwarten. Das Problem ist tatsächlich eben, dass diese Form von Applikation wahrscheinlich einer sehr hohen Variabilität unterliegt und wir auf Dauer nicht drumherum kommen, da Technologien zu entwickeln, die eine zuverlässigere Applikation erlauben, insbesondere wenn es um eine chronische Applikation geht. Auch da muss man ja unterscheiden, machen wir eine Akutbehandlung, das heißt eine einmalige Applikation eines Medikaments oder brauchen wir oder sind wir darauf angewiesen, dass wir hier chronisch behandeln, das heißt dauerhaft Wirkstoff immer wieder zuführen. Auch das sind noch Technologien, die über Medikamentenpumpen und so weiter zwar auch in der Entwicklung sind, aber auch gibt noch keine zugelassene Medikamentenpumpe fürs Innenohr.
Das ist natürlich ein super spannendes Thema zu sagen, wir haben eine Substanz und die wollen wir applizieren. Und jetzt haben wir schon gehört, es ist gar nicht so leicht. wenn wir den Schritt vorne dran nehmen, brauchen wir tatsächlich erstmal eine Substanz, die das tut, was wir wollen,
ja.
Nämlich eben das Innenohr zu regenerieren. Und sie hatten gesagt, da kann man ans Tiermodell gehen. Das wäre jetzt auch toll, hätten wir menschliche Zellen. Und da wäre ein Ansatz zu sagen, man nimmt Stammzellen. Gibt es mittlerweile Modelle, Stammzellmodelle, die man dafür hernehmen kann? Oder sind wir da wirklich auf Tiere angewiesen?
Also zunächst mal, wenn wir bei dieser ersten Säule pharmakologische Therapie bleiben, dann würde das ja voraussetzen, dass wir eine Regeneration durch einen Wirkstoff induzieren wollen. Das ist tatsächlich eine der Möglichkeiten, aber es werden eben auch in der zweiten und dritten Säule auch gentherapeutische Optionen diskutiert, Haarzellen zu regenerieren, und es werden auch direkte Transplantationen von Stammzellen diskutiert, um Zellen im Innenohr zu ersetzen. Bleiben wir mal bei der ersten Möglichkeit. Da ist es tatsächlich so, dass es durch die Einführung der pluripotenten Stammzelltechnologie wir mittlerweile in der Lage sind, sowohl Murine, also aus der Maus gewonnene induzierte pluripotente Stammzellen, als auch humane pluripotente Stammzellen in vitro heranwachsen zu lassen. Das heißt, es gibt Differenzierungsprotokolle, die sind relativ komplex, relativ aufwendig, auch zeitaufwendig. Man muss sich ja vorstellen, wir müssen ja praktisch die gesamte Entwicklung eines humanen Innenohres in vitro rekapitulieren. Und das dauert natürlich einige Zeit, von der pluripotenten Stammzelle bis ein Innenohr in der Embryonalentwicklung herangereift wird. Es ist etwa 3 Monate. Da kann man sich vorstellen, dass wir dann in vitro auch etwa diesen Zeitraum benötigen, um ein Innenohr in vitro heranwachsen zu lassen. Man kann durch bestimmte Protokollmodifikationen den Zeitraum vielleicht etwas verkürzen, aber im Prinzip ist das so etwa der Zeitraum, mit dem man rechnen muss. Erfreulicherweise ist es in den letzten Jahren gelungen, tatsächlich Sinneszellepithelien aus solchen pluripotenten Stammzellen heranzubilden. Zunächst vestibuläre Epithelien, das heißt also aus dem Gleichgewichtsorgan, da waren die Protokolle etwas einfacher. Für die auditorischen Sinnesepithelien, das heißt also das kortische Organ in der Cochlea, da ist es etwas schwieriger, aber auch da gibt es mittlerweile Protokolle, die Differenzierung auch auditorischer Sinneszellen erlauben. Damit steht prinzipiell ein Screening-Instrument zur Verfügung. Das heißt, also ich kann diese Modelle für die Wirkstoffsuche einsetzen. Das ist sozusagen das Ziel der Forschung im Moment. Problem da ist auch wieder die Standardisierung. Das heißt, es gelingt uns schon, im Labor diese Differenzierung zu bewerkstelligen, allerdings auch mit variablen Ergebnissen. Das heißt, ein Versuch klappt das mal ganz gut. Ich habe eine relativ hohe prozentuale Anzahl an Sinnesepithelien, und im nächsten Versuch ist es auf einmal wieder weniger. Diese Variabilität ist natürlich problematisch, wenn ich eine kontrollierte Screening-Untersuchung machen will. Da bin ich ja darauf angewiesen, dass ich extrem standardisierte Bedingungen habe. Das ist so im Moment der Stand in der Forschung.
Das haben wir ja hier gemacht, oder Sie haben das ja gemacht, Screening. Ja. Wie ist denn da so das Verhältnis von Wirkstoffen, die man schon vorsortiert hat und dann in so eine Testung reingibt, und dann, wo man sagt, man hat jetzt so ein möglicherweise einen interessanten Kandidaten. Das ist ja noch keiner, den man dann am Ende wirklich dann in die Endlinie bringt. Aber da muss ja, ist ja sicherlich die Frustrations relativ groß am Anfang.
Also wenn ich, es ist natürlich immer einfach, wenn ich vom biologischen Mechanismus her bestimmten Zielprotein, oder wir sprechen im Englischen von Targets, ja, im Kopf habe, dann kann ich tatsächlich auf einfachere Screening-Methoden ausweichen. Das heißt, dann kann ich so ein Zielprotein in eine Zelllinie einklonieren, kann die Funktion des Zielproteins über bestimmte Mechanismen dann relativ einfach beobachten und auslesen. Das ist dann wirklich eine sehr standardisierte Form des Screenings. Und da bin ich in der Lage, und das haben wir auch schon gemacht, tatsächlich hunderttausende Substanzen zu prüfen. Das heißt, wirklich große Substanzbibliotheken zu screenen. Und wenn ich das dann mache, meinetwegen 300.000 Substanzen, dann dauert das natürlich ein paar Wochen, aber das ist in der entsprechenden Automatisierung ist sowas durchaus möglich. Und dann bekomme ich vielleicht einige hundert Substanzen, die entsprechend der Versuchsbedingungen dann anspringen. Dann sprechen wir von sogenannten Hits. Das heißt, wir haben getroffen und diese Hits müssen dann eben weiter untersucht werden. Dann sucht man sich da die besten aus, schaut sich die Strukturen an und muss das dann natürlich verengen. Und dann kann ich diese Substanzen dann in spezifischere Untersuchungen überführen, kann die in anderen experimentellen Systemen auf ihre Funktion hinaus testen. Und dann kann ich anfangen, die gezielt zu verändern. Das ist dann etwas, was ein Medizinalchemiker macht. Der schaut sich also diese Strukturen an, schaut, wo hier Gemeinsamkeiten sind und bringt dann sozusagen die nächste Generation an Wirkstoffen hervor. Das sind dann in der Regel nochmal vielleicht 20 bis 50 Substanzen. Und diesen Prozess nennt man Hit to Lead. Also man entwickelt von aus einem Screening zufällig gefundenen Substanz hin gezielt zu einer Leitstruktur. Da wird dann durch iterative Zyklen wird diese Leitstruktur immer weiter verbessert. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich bin jetzt mit einer sehr hochwirksamen, sehr spezifischen Struktur hier angegangen, dann kann ich die wiederum in andere Systeme überführen und weiter prüfen, bis hin dann eben zu einer klinischen Entwicklung. Also das ist so der Prozess, wenn ich sehr, sehr große Bibliotheken nutze. Wenn ich jetzt die aktuelle Innenohr-Stammzelltechnologie nutzen muss, dann muss ich dann wesentlich kleiner skalieren, weil eben diese Variabilität noch relativ hoch ist, das noch leider nur in einem kleinen Maßstab möglich ist, habe ich dann vielleicht die Möglichkeit, Bibliotheken mit einigen hundert Substanzen zu prüfen in einem überschaubaren Zeitraum. Das ist dann auch eher noch in einem, sagen wir mal, akademischen Umfeld und noch nicht in einem industriellen Umfeld. Aber eben auch sehr vielversprechend und wenn es uns gelingt, das weiter zu standardisieren, dann kann man das entsprechend sicherlich auch weiter hochskalieren.
Genau, und es ist auch so, dass am Ende also ganz interessant, man hat ein Tiermodell, mit dem man, da gibt es ja unterschiedliche Spezies, in denen man das dann durchtesten muss. Ja. Man kommt am Ende zu einem sehr schönen Ergebnis und sagt, das ist es jetzt wert, in eine klinische, humane Studie übergeleitet zu werden.
Ja.
Und dann macht man eine tolle Studie und stellt fest, ich kriege das gar nicht so gut rein, haben wir ja schon besprochen beim Patienten, und bekommt dann vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis. Das gehört am Ende eben auch zu diesen 300.000 Substanzen dazu.
Das ist richtig. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr hohes Risiko. Bei klinischen Studien wissen wir, dass die Erfolgsraten entsprechend unter 10% liegen. Der finanzielle Aufwand steigt natürlich immens, je weiter ich mit einer klinischen Studie dann voranschreite. Das heißt also, ich muss natürlich schon sehr, sehr gut auf diesen Ebenen ausgewählt haben, bevor ich dann so einen formalen Prozess einer klinischen Studie dann einsteige. Jetzt nochmal vielleicht zurück zum Thema Regeneration. Ich kann natürlich dieses Screening benutzen, wie ich gesagt habe, für bestimmte biologische Targets. Da kann ich zum Beispiel funktionelle Zielproteine mir aussuchen, wo ich zum Beispiel Ionenkanalfunktionen beeinflusse etc. Wenn ich aber wirklich eine Sinneszelle regenerieren möchte, das heißt also neu herstellen möchte, dann ist das wahrscheinlich mit einem einzelnen Wirkstoff nur schwer zu bewerkstelligen. Da werden auch teilweise Ansätze angedacht, die einen ganzen Cocktail, also 3, 4 oder vielleicht sogar 6 Substanzen parallel verabreichen, weil natürlich der Prozess einer Neubildung einer Sinneszelle relativ komplex ist und dann verschiedene Schritte umfasst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mir die Situation vorstelle im kortischen Organ, da gibt es ja eben auf der einen Seite die A-Sinneszellen, auf der anderen Seite die sie umgebenden Stützzellen. Dann kann ich die Stützzellen potenziell als Vorläuferzellen nutzen. Die sind normalerweise ähnlich wie die H-Sinneszellen terminal differenziert. Das heißt, also, sie können sich nicht mehr teilen. Das ist eine Eigenschaft, die sie im Lauf der Embryonalentwicklung leider verlieren. Und das heißt also, Sinneszellen werden im Innenohr normalerweise nicht ersetzt, können nicht ersetzt werden, weil eben das Organ terminal differenziert ist. Und ich könnte jetzt diese Sinneszellen auf zwei Art und Weisen ersetzen. Zum einen könnte ich, das ist da vielleicht der einfachere Weg, aber auch gleichzeitig ein Weg, der so funktionell meiner Meinung nach gewisse Defizite hat. Ich könnte die Stützzelle nehmen und sie in eine H-Sinneszelle umwandeln, also direkt konvertieren, sagen wir. Problem bei diesem Ansatz meiner Meinung nach ist, dass eben die Stützzelle dann verloren geht und im kortischen Organ ist es eben so, dass nicht nur die H-Sinneszelle eine wunderbare Funktion hat, sondern auch diese umgebende Stützzelle spezifische Funktionen hat. Das heißt, die beiden agieren im Konzert und die eine kann eigentlich nicht ohne die andere. Das heißt, wenn ich eine Stützzelle in eine H-Sinneszelle konvertiere, dann ist diese H-Sinneszelle möglicherweise gar nicht funktionell wirklich wirksam, da die Stützzellen ja auch nicht in Überzahl vorhanden sind. Also das ist gewissermaßen problematisch, aber ist biologisch durchaus ein bekannter Weg der Regeneration, den man auch Morphalaxis nennt. Der meiner Meinung nach vielversprechende Ansatz ist, wie wir das biologisch nennen, die Epimorphose. Das ist, der biologischen Terminologie zu bleiben, die echte Regeneration. Da muss eine Zelle wiederhergestellt werden durch eine Zellteilung. Das heißt also, die Stützzelle müsste zu einer Zellteilung gebracht werden, müsste also eine Zellteilung in der Stützzelle induziert werden und dann entstehen zwei neue Tochterzellen. Wenn dann die Zellteilung asymmetrisch ist, das heißt also aus einer Zelle wird eine neue Stützzelle, dann wird die Stützzelle prinzipiell ersetzt und aus der anderen Zelle entsteht eine H-Sinneszelle. Das wäre eine echte Regeneration. Und tatsächlich ist es so, dass wir das in anderen Wirbeltieren so vorfinden. Das heißt, dort passiert es spontan. Also zum Beispiel beim Vogel, der jetzt vielleicht evolutionär gesehen 50 Millionen Jahre entfernt ist, aber immerhin auch die Vögel haben ein auditorisches Sinnesepithel. Das sieht etwas anders aus als unser kortisches Organ. Aber wenn es dort zu einer Schädigung kommt, dann beginnen die Stützzellen tatsächlich an sich zu teilen und durch asymmetrische Zellteilung entstehen neue Stützzellen und neue H-Sinneszellen. Dieser Mechanismus bei Vögeln ist auch biologisch noch nicht vollständig verstanden. Wir könnten daraus sicherlich möglicherweise lernen und das dann vielleicht auf den Säuger übertragen. Beim Säuger selber kann ich durch Manipulation, zum Beispiel bestimmter Zellzyklusproteine, tatsächlich auch wieder Zellteilungen im Innenohr hervorrufen und zum Teil führen dann diese Zellteilungen auch zu neuen H-Sinneszellen. Und das zeigt, dass ich prinzipiell durch die Beeinflussung bestimmter Zielproteine zumindest Teile dieses Regenerationsmechanismus induzieren kann. Aber es ist eben, wie gesagt, ein relativ komplexer Vorgang. Also ich sag mal beispielsweise, ich müsste erstmal dafür sorgen, dass diese hochdifferenzierte Stützzelle zu einer Vorläuferzelle dedifferenziert. Also ich müsste so eine Dedifferenzierung einleiten von einer hochdifferenzierten Zelle in eine dann wieder teilungsfähige Vorläuferzelle. Wenn ich dann diese Vorläuferzelle habe, dann müsste ich der wiederum ein Signal geben, jetzt bitte Zellteilung durchführen. Und das wäre dann möglicherweise wieder ein anderes Molekül, was das induzieren müsste. Ja? Wenn ich dann die Zellteilung induziert habe, dann müsste ich diesen neuen zwei Zellen wiederum Signal geben, sich jetzt in eine Stütz- und H-Sinneszelle zu differenzieren. Das heißt, ich bräuchte nochmal ein Signal, was Richtung Differenzierung ausgerichtet ist. Und wenn ich das erreicht habe, dann müsste ich eventuell noch dafür sorgen, dass die Ankopplung an den Hörnerven stattfindet. Das heißt, es müsste zu einer Ausbildung von einer Synapse kommen, um letztendlich dann eine funktionelle Wiederherstellung des ganzen Systems zu bewerkstelligen. Also man sieht schon, das ist ein relativ komplexer Vorgang, wo ich möglicherweise an verschiedenen Stellen in richtiger zeitlicher Abfolge die richtigen Signale setzen muss. Und das Problem ist bisher in der Komplexität nicht gelöst. Einzelne Schritte sowohl ja, aber eben nicht in der Gesamtheit.
Sie hätten jetzt gesagt, es gibt prinzipiell drei Säulen, die man quasi heranziehen kann. Über die Pharmakotherapie, glaube ich, haben wir jetzt recht ausführlich gesprochen. Wir sehen, es ist gar nicht so leicht. Es gibt verschiedene Hürden auf verschiedenen Ebenen. Eine Möglichkeit, hatten Sie gesagt, ist auch eine Gentherapie, um die Zelle wieder irgendwie ins Laufen zu kriegen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Da muss man das bei der Gentherapie jetzt erstmal technologisch betrachten. Wenn man jetzt die Gentherapie einsetzt für einen Genersatz bei einer genetischen Schwierigkeit, ist das eine sehr spezifische Therapie. Und ich denke, das ist nochmal ein separates Thema, was wir hier behandeln können. Man kann aber die gentherapeutischen Technologien auch einsetzen, um eventuell eben die Stützzellen zur Regeneration zu bringen. Das heißt, das ist keine Genersatztherapie für eine genetische Schwerhörigkeit, sondern das ist eine regenerative Therapie unter Nutzung gentherapeutischer Verfahren. Und eine solche klinische Studie hat man tatsächlich bereits gemacht. Nur mal als Beispiel, ich sprach ja davon, dass die Differenzierung ein ganz wichtiger Schritt in der Haarzellregeneration ist. Und man kennt tatsächlich einen Schlüsselfaktor, der die Differenzierung zu Haselnusszellen antreibt. Das ist ein Transkriptionsfaktor. Und da hat man sich überlegt, naja, wenn wir diesen Faktor jetzt kennen, dann könnten wir den ja in ein ertaubtes Ohr oder ein schwerhöriges Ohr transfizieren in die Stützzellen und diese Stützzellen dann, wie ich vorhin schon sagte, in Haselnusszellen zu konvertieren. Das heißt, wir geben diesen Stützzellen jetzt das Signal, bitte in Haselnusszelle differenzieren. Das funktioniert sowohl in vitro, das funktioniert auch in vivo, in Tiermodellen. Und das hat man dann auf dieser Basis tatsächlich in eine klinische Studie eingeführt. Das ist praktisch die erste regenerative klinische Studie auf Basis einer gentherapeutischen Technologie gewesen. Ja? Also man hat praktisch die Stützzellen transfiziert mit diesem Transduktionsfaktor in der Hoffnung, dadurch neue Haselnusszellen entstehen zu lassen. Die Ergebnisse der klinischen Studie sind eingeschränkt, muss man sagen. Es gibt vielleicht allenfalls einen Patienten, wo man eine Hörverbesserung hat messen können. Muss dazu wissen, die aufgrund ethischer Kriterien waren die Patienten aber alle hochgradig schwerhörig beziehungsweise gehörlos. Inwieweit da überhaupt noch genügend Stützzellen vorhanden waren, die man dann adressieren konnte, ist auch so ein bisschen fraglich. Aber immerhin, man hat das da versucht und das ist sozusagen ein Beispiel für den Einsatz eines gentherapeutischen Verfahrens. Man kann sich da überlegen, dass man zusätzlich zu diesem Transkriptionsfaktor noch andere Faktoren hier mit transfiziert, also einer, der dedifferenziert, einer, der die Zellteilung einleitet, einer, der die Differenzierung einleitet, etc. Und tatsächlich an solchen Überlegungen und Verfahren wird auch gearbeitet. Ja.
Ja, die Patientenauswahl für solche Studien ist ja immer sehr kritisch.
Ja.
Genau, das ist ja immer die Schwierigkeit, wenn man so ein Proof of Concept hat, dass man dann möglicherweise nicht, sagen wir mal, die idealen Kandidaten identifiziert und auch gar nicht so viele Patienten bereit sind, jetzt, wenn die mit einem Hörgerät noch versorgt sind, sich behandeln zu lassen. Trotzdem ist ja so, dass wir, wenn wir jetzt diese aktuell hier laufende Gentherapiestudie anschauen, wir ja schon wirklich sehr überzeugende Ergebnisse teilweise sehen. Und in den ganzen regenerativen Studien, die bei chronischen Patienten gelaufen sind, wir ja sehr schwache Ergebnisse sehen, eigentlich durch die Bank.
Ja, wie gesagt, die Genersatztherapiestudien, da gibt es im Moment halt ein Beispiel, das wir nochmal ausführlich in einem anderen Podcast, denke ich, behandeln sollen. Das heißt also, die Technologie als solche, kann man sagen, funktioniert durchaus. Die biologische Problemstellung, die man jetzt bei einem regenerativen Ansatz hat, ist halt ungleich komplexer und schwieriger. Das heißt aber nicht, dass die Technologie nicht grundsätzlich vorhanden ist. Und deswegen denke ich, ist zumindest mal vom technologischen Ansatz her, sind wir da sehr viel weiter als vielleicht vor 10 Jahren. Wir sind auch in klinischen Studien. Und jetzt geht es eben darum, das noch weiter zu modifizieren. Und da werden wir eben auch nicht mit einem einzelnen Gentransfer wahrscheinlich auskommen, sondern müssen da einen komplexeren Ansatz wählen. Also von daher würde ich sagen, ähnlich wie bei der pharmakologischen Therapie, auch hier müssen mehrere Faktoren angesteuert werden. Im Grunde genommen sind die beiden Ansätze da auch ähnlich. Es müssen ähnliche Zielmoleküle angesteuert werden, die einen eben mit Wirkstoffen, die anderen eben gentherapeutisch. Das sind einfach nur zwei verschiedene Technologien, die aber biologisch ähnlich agieren. Der dritte Ansatz ist dann die Stammzelltherapie. Da würde ich sagen, ist es ja grundsätzlich anders. Da wird ja die Idee verfolgt, okay, die Sinneszelle fehlt und ich ersetze sie durch eine Zelltherapie. Das heißt, also ich bringe neue Zellen in das Innenohr ein. Grundsätzlich, wie wir ja aus den genannten In-vitro-Untersuchungen mit den induzierten pluripotenten Stammzellen wissen, kennen wir schon Wege, wie wir Stammzellen dazu bringen können, in H-Sinneszellen zu differenzieren. Trotzdem bleibt für mich immer so die Frage bei diesem Stammzelltherapieansatz. Deswegen ist es auch einer, den ich jetzt zwar experimentell für das Screening nutze, aber eben therapeutisch jetzt in meinem Labor zumindest so translational nicht verfolgt habe. Es sind eben diese zwei grundsätzlichen Fragen. Wie bringe ich der Stammzelle bei, wo sie denn genau hingehen soll? Denn der Verlust der Sinneszellen entlang der Hörschnecke ist ja an spezifischen Orten. Und wenn ich jetzt die Stammzelle in das Innenohr einbringe, dann weiß sie ja zunächst mal nicht, wo sie genau hingehen soll. Das finde ich ein ziemlich schwieriges Problem. Das nächste ist, falls sie es tatsächlich schafft, an den richtigen Ort zu gelangen, wie sage ich ihr dann im Weiteren, was sie jetzt dort machen soll? Ich muss ihr ja dann auch wieder ein Signal geben, dass sie jetzt vielleicht zu einer äußeren H-Sinneszelle sich differenzieren soll, an genau dem Ort. Also diese zwei Dinge, wie sage ich der Zelle wohin und wie sage ich der Zelle, was sie machen soll. Und das halte ich, wie gesagt, für schwierig, außer die Zellen sind aufgrund intrinsischer Eigenschaften so gestaltet, dass sie das beides für sich lösen. Aber das ist, glaube ich, eine ja zumindest etwas naive Vorstellung. Auf der anderen Seite hat man es durchaus geschafft, schon vor 20 Jahren solche Stammzellen zum Beispiel in Sinnesepithelien beim Huhn einzubringen. Und dann haben die sich tatsächlich in das Epithel integriert, waren dort nachweisbar. Und also prinzipiell kann das schon funktionieren. Vielleicht ein bisschen ein einfacheres Gewebetyp ist das Spiralganglion. Also das heißt die Nervenzellen. Also auch die gehen ja leider im Laufe des Lebens verloren und Spiralganglion-Zellverluste können eben auch zu Schwierigkeit führen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir in diesem Jahr den Beginn einer klinischen Studie bereits erwarten. Da ist es eben gelungen, durch eine standardisierte Differenzierung von pluripotenten Stammzellen zu einer Linie von Vorläuferzellen des Spiralganglions zu gelangen. Und die würden dann in den Hörnerven injiziert werden und sollen dann ihre Funktion aufnehmen. Das würde aber bedeuten, dass die, wenn die dann mal initiiert sind, dass die dann zum einen eine dendritische Verbindung zu den inneren Haselniszellen aufbauen und zum anderen ein Axon auswachsen lassen über 2-3 Zentimeter bis in den Hirnstamm und dort Anschluss an das zweite Neuron finden. Das finde ich auch sehr ambitioniert, aber tierexperimentell ist es gelungen vor 10 Jahren und dann hat man sich auf den Weg gemacht, das in die Translation zu bringen. Und tatsächlich, jetzt nach dieser langen Entwicklungszeit, ist man in der klinischen Studie und ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Möglicherweise erleben wir wirklich eine positive Überraschung. Aber die Kollegen haben sich da sehr bemüht und sehr gut vorbereitet und ich hoffe, dass sie erfolgreich sein können.
Ja, das wäre toll, weil das ist eben auch ein Bereich, der in der Hörforschung immer so ein bisschen vernachlässigt wurde, sozusagen der Hörnerv und der Anschluss an den Hörnerv, der ja dann häufig auch zu diesem Hidden Hearing Loss führt. Ja, spannend, weil natürlich der innere Gehörgang, wir hatten es in unserer Folge mit dem Acousticus Neurinom besprochen, natürlich auch sehr sensibel ist, was Wachstum und Gewebe angeht und Funktion. Aber das wäre natürlich wahnsinnig, wenn wir auch an der Stelle quasi dann behandeln könnten.
Ja, um hier nochmal ein bisschen genauer zu sein, also man würde es dann auch tatsächlich über die Cochlea, also über die Hörschnecke applizieren und die Zellen dann in den Modulus einbringen. Ja? Also das ist praktisch der Bereich, wo der Hörnerv beginnt. Ja, ja, wie gesagt, darf man sehr gespannt sein, ob das gelingt.
Ja, das war jetzt wirklich total spannend und ich würde mich natürlich freuen, wenn irgendwann mal in den nächsten Jahren in der roten Liste dann ein Medikament drinsteht und vielleicht wir sogar hier aus Tübingen einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben.
Ja, dann denke ich, kommen wir mit unserer heutigen Folge Richtung Ende. Sehr komplexes Thema, wie wir gehört haben. Und ich habe mehr denn je das Gefühl, dass wir hier noch mehrere Stunden über das Thema weitersprechen könnten. Und ich glaube, dass wir uns hier einfach nochmal in einer neuen Folge mit den weiteren Aspekten auseinandersetzen.
Ich will auch gar nichts zusammenfassen, dann würde ich nochmal eine halbe Stunde reden wahrscheinlich. Also wir haben heute unglaublich viel gehört über Innenohrregeneration, unterschiedliche Ansätze zur Therapie der Hörminderung und eben auch bei sehr schwerhörigen Patienten.
Genau, da gebe ich dir recht. Also zusammenfassen, glaube ich, ist schwierig. Dann skippen wir doch die Zusammenfassung heute und bedanken uns an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei unserem Gast. Vielen Dank fürs Kommen, für Ihre Zeit und den Input.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht, hier bei Ihnen zu sein.
Ja, vielen Dank. Toll, dass Sie da waren. Und wie gesagt, wir werden in einer weiteren Folge noch über das Thema Gentherapie sprechen, was wir noch nicht können, weil dazu noch keine Daten vorliegen und wir wollen es dann ganz frisch und offiziell besprechen.
Zum Ende der Folge haben wir dann heute noch ein bisschen Hausmeisterei. Wir verabschieden uns mit dieser Folge erstmal in eine ganz kurze Semesterferienpause.
Aber wir sind natürlich pünktlich zum Semesterstart im Wintersemester wieder zurück.
Genau. Und wenn ihr Feedback für uns habt oder einen speziellen Themenwunsch, über den wir sprechen sollen, dann schreibt uns doch einfach. Ihr erreicht uns über Hals über Kopf und Ü ist mit UE geschrieben, also halsüberkopf@med.uni-tübingen.de.
Ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns wirklich schreibt, weil wir den Input brauchen und schon auch in diese Folgen hier eingearbeitet haben. Und ja, möchte bitte nochmal daran auffordern, dass ihr uns schreibt.
Okay, dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, dann war das Folge 21 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Wiederschauen.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT, that's what we do.